Kuckuck, Servus, Tag und guten Abend. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur Demokratiereform mit dem beharrlich vorgetragenen Credo, dass Auslosung anstatt Wahl von Stellvertretern für uns viel besser geeignet ist, politische Entscheidungen zu treffen. Warum? Weil ausgeloste Bürgergruppen vielfältig sind, eine große Bandbreite an Lebenserfahrungen und Lebenssituationen zusammenbringen und keine Macht- und Karriereinteressen im Spiel sind, wie das bei Politikern zwangsläufig der Fall ist, selbst wenn sie wie auf kommunaler Ebene ehrenamtlich tätig sind. Ich bin Timo Rieck und heute soll es um zwei konkrete Modelle ausgeloster Bürgerversammlung gehen. Das eine ist der bereits in der letzten Ausgabe erwähnte Bürgerrat Demokratie, der im September über Reformen zur politischen Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger beraten wird. Und das andere Projekt sind Bürgerräte im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg, die gerade jetzt ihre Arbeit aufnehmen. Über dieses lokale Projekt habe ich mit Daniel Oppold gesprochen, der das Ganze wissenschaftlich begleitet. Dieses Gespräch gibt es am Ende der heutigen Folge. Doch zuvor etwas Grundsätzliches zu ausgelosten Bürgerversammlungen. Ausgeloste Bürgerversammlungen gibt es in Deutschland schon eine ganze Reihe und auch schon relativ lange in verschiedensten Formen. Ein bekanntes Urmodell sozusagen ist die Planungszelle, die Peter Dienel in den 1970er Jahren entwickelt hat und die seitdem hundertfach eingesetzt worden ist, um eben bei vor allen Dingen sehr konfliktreichen Themen zu eruieren, was die Bürger eigentlich so für die beste Lösung halten. Und inzwischen reden wir relativ häufig von ausgelosten Bürgerversammlungen oder Konventen oder Räten oder so, ausgehend von Beispielen aus anderen Ländern, vor allen Dingen eben dieser irischen Citizen Assembly, über die wir schon mal gesprochen haben. All diese Verfahren stimmen bisher in einem Punkt überein, dass sie nur beratend tätig sind. Das ist auch gesetzlich im Moment gar nicht anders möglich. Die Politologen sprechen dann immer vom Primat der Politik, also die letzte Entscheidung haben immer die Parlamente oder die Regierungen, je nachdem, oder die Verwaltungen dann eben in dem Fall, je nachdem, um was es geht, die lassen sich sozusagen vom Bürger bisher nichts vorschreiben. Und genau das gilt es ja zu diskutieren und deswegen haben wir da eigentlich im Moment gar nicht aleatorische Demokratie, sondern wir müssten eigentlich sprechen von aleatorischer Deliberation, also eben Beratung. Und das ist auch der Grund, warum man diesen Versammlungen alle möglichen Namen geben kann, aber bitte nicht Bürgerparlament, was einige machen. Weil ein Parlament nun mal qua Definition dazu da ist, Gesetze zu machen oder sagen wir allgemeiner, die verbindlichen Regelungen für die Gemeinschaft aufzustellen, aus der heraus dieses Parlament ja nun mal irgendwie gebildet wird. Deswegen fand ich auch schon immer den Begriff Kinder- und Jugendparlament oder sowas sehr albern, irreführend, weil de facto haben sie nichts zu melden, vielleicht dürfen sie über ein paar Euro selber verfügen, aber es ist eben kein Selbstbestimmungsorgan der Jugend. Wenn es das wäre, dann dürfte man das Parlament nennen. So ist das eigentlich eine Verballhornung und ich sehe das aus vielen Gründen kritisch, auch diese sogenannten Landesjugendparlamente oder wie was es denn so gibt in Spielform, wo junge Leute mal Politik nachahmen sollen. Jedenfalls das zentrale Element aller Bürgerversammlungen, über die wir hier sprechen, auch der wirklich aleatorisch-demokratischen, ist die Auslosung. Ja, das ist das Element, um das es hier geht und das ist das Element, was relativ neu in der Debatte auftaucht. Die meisten Verfahren von Bürgerbeteiligung basieren ja darauf, dass Leute einfach selber aktiv werden. Sie gründen eine Bürgerinitiative oder sie gehen zu einer Versammlung, zu der eingeladen wird. Problem ist eben, da hat man immer die gleichen Leute oder man hat nur Betroffene. Weil die Betroffenheit eben, wie Jörg Sommer ja in unserem langen Streitgespräch ausführlich dargelegt hat, in der ersten Ausgabe, weil diese Betroffenheit eben zur Aktivität führt. Mit der Auslosung probiert man grundsätzlich eben was anderes. Man möchte, ich sag mal vorsichtig, zumindest Vielfalt der Bevölkerung abbilden. Und Bevölkerung kann natürlich eingegrenzt sein auf wahlberechtigte Bevölkerung oder auf eine bestimmte Altersgruppe. Also wenn es speziell um Senioren geht, dann macht es natürlich Sinn, dass die beraten, wenn es speziell um irgendwie Mütter oder Alleinerziehende geht oder so, dann macht es auch Sinn, das einzugrenzen. Aber jedes Mal soll es eben nicht darum gehen, dass einfach Leute selber entscheiden, ich finde das wichtig und gehe dahin, sondern sie sollen aufgefordert werden. Wenn wir da eine wirkliche Repräsentativität anstreben wollten, was gar nicht meiner Ansicht nach hundertprozentig notwendig ist, aber egal, wenn wir in diese Richtung gehen möchten, was für die Argumentation immer ungemein wichtig ist, dann wird es letztendlich nicht anders gehen, als dass eine Teilnahmepflicht besteht. Dass also die Auslosung, wenn die Gruppe groß genug ist, die ausgelost wird, im Verhältnis zur Grundgesamtheit, aus der die Teilnehmer kommen, dann habe ich ja eben statistisch sehr, sehr viele Merkmale anteilig da drin vertreten. Und das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn sich dann nicht alle wieder selber rausnehmen können. Also im Moment, wenn es freiwillig ist, werden sich die sehr gut Verdienenden rausnehmen. Es nehmen sich die gering oder nicht Verdienenden meistens raus. Das wissen wir auch aus Wahlforschungen und so weiter. Das heißt, wir kriegen auch bei einer Auslosung, die auf Freiwilligkeit basiert, also wo die Teilnahme hinterher freiwillig ist, letztendlich eine Verzerrung. Es gibt ja deswegen auch so Vorschläge, wie die Kombination so zu machen, dass man sich erst bewirbt und dann gelost wird. Das kann man machen, verzerrt aber natürlich noch viel mehr. Wir haben dann nur eine Stichprobe der Willigen, sag ich mal, oder der sowieso Engagierten, derjenigen, die da irgendwie was Besonderes tun wollen. Wenn man über Teilnahmepflicht spricht, dann wären natürlich ganz viele Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Also grundsätzlich muss diese Teilnahme vergütet sein. Das sollte sie auch heute schon bei der freiwilligen Teilnahme sein. Es braucht Verdienstausfall, es braucht ansonsten, wenn nichts verdient, eine Aufwandsentschädigung oder sagen wir ruhig ein Honorar, eine Anerkennung für diese Tätigkeit. Man muss gegebenenfalls Kinderbetreuung organisieren oder die Pflege von Angehörigen, Transporte, dies, das, jenes, da kann eine ganze Menge sein. Das müsste dann eben gewährleistet werden. Und bei den bisherigen freiwilligen Bürgerversammlungen geht man schon in diese Richtung, betreibt aber natürlich nicht den Aufwand, um wirklich jedem die Teilnahme zu ermöglichen, auf den das losgefallen ist. Das wäre dann letztendlich notwendig. Bei den ausgelosten Bürgerversammlungen, wie wir sie derzeit erleben, gibt es grundsätzlich zwei Herangehensweisen, zwei Organisationsmöglichkeiten. Die eine ist, dass die Versammlung eigentlich überwiegend ohne externen Input auskommt, gegebenenfalls sogar ohne eine konkrete Themenvorgabe oder Fragestellung. Hier soll dann vor allem die Kreativität der ausgelosten Bürgerinnen und Bürger gesammelt werden und gebündelt werden. Das hat häufig was Unverbindliches, geht so in Richtung Zukunftswerkstatt. Wir träumen mal ein bisschen, wie wünschen wir uns unseren Stadtteil, wie könnte irgendwas schöner werden oder so. Aber es hat natürlich auch seine Berechtigung auf alle Fälle, denn es zeigt ja, was wünschen sich Bürger, und zwar jetzt eben wiederum nicht nur die, die bereits engagiert sind, die schon in Parteien sind, die in Lobbygruppen sind oder sich sonst irgendwo gemeinnützig engagieren, sondern was möchten die Bürgerinnen und Bürger so insgesamt haben? Das ist ein relativ häufiges Verfahren. Die andere Herangehensweise ist, dass die ausgelosten Bürger klipp und klar die Gutachterrolle bekommen, also eine Juryfunktion haben. Das heißt, wenn wir das jetzt mal in das Bild des Parlamentarismus übertragen, konkret aleatorische demokratische Verfahren nehmen, entspricht es auch so ein bisschen dem, wie Parlamente heute funktionieren. Die machen zum Beispiel selbst kaum Gesetze, sondern sie bekommen natürlich Gesetzesvorlagen, Entwürfe aus den Fachabteilungen, sprich aus den Ministerien. Und sie beraten dann nur, ob sie das überzeugt oder was sie anders haben wollen und lassen dann wiederum die Experten das machen. Dann gibt es ja auch Anhörungen, wo verschiedene Interessenvertreter ihre Position einbringen können und so. Diese Art Bürger als Gutachter, das ist eben das Kernprinzip der Planungszelle gewesen. Denn am Ende des Verfahrens einer sogenannten Planungszelle steht ja immer ein Bürgergutachten. Das heißt, nach 4- bis 5-tägiger Beratung können die ausgelosten Bürgerinnen und Bürger sagen, was sie zu einer ganz konkreten Sachfrage, die ihnen vorgelegt wurde, empfehlen, nachdem sie alle möglichen Experten und Interessensvertreter angehört haben. Der Bürgerrat Demokratie, der jetzt eben gerade installiert wird, der mischt das Ganze so ein bisschen. Der Bürgerrat Demokratie ist eine Initiative des Vereins Mehr Demokratie. Der ist ja bundesweit tätig und hat seine Landesverbände. Und der war eigentlich sonst über die letzten Jahrzehnte immer wahrgenommen worden, als wir fordern eben den Volksentscheid auf Bundesebene, denn da fehlt er noch. Und natürlich auch Verbesserung solcher Volksentscheide, Bürgerentscheide auf Landesebene und auf kommunaler Ebene. Hier hat man sich jetzt zu einem anderen Verfahren entschieden und gesagt, wir wollen, dass eben ausgeloste Bürger überhaupt mal beraten, welche Veränderungen wir in der Demokratie vielleicht brauchen. Konkret natürlich auch, ob es einen Volksentscheid braucht, aber ob dem vielleicht eben auch solche Beratungsverfahren vorgeschaltet werden sollten. Dieser Verein Mehr Demokratie hat sich als wesentlichen Partner die Schöpflin-Stiftung genommen oder umgekehrt, sie haben sich gefunden. Die Schöpflin-Stiftung finanziert das Ganze nämlich. Und dann gibt es zwei bekannte Institute, die das ganze Verfahren dann organisieren, also die sogenannten Durchführungsträger. Das ist einmal IFOG, die von sich selber sagen, sie wären europäischer Marktführer für Beteiligungsverfahren. Und das in Berlin ansässige Institut Nexus. Im ersten Schritt, also nach all den Vorbereitungen und so weiter, aber jetzt, was die Bürgerbeteiligung angeht, im ersten Schritt gab es Regionalkonferenzen in Erfurt, Schwerin, Koblenz, Gütersloh, Mannheim und München. Für diese Regionalkonferenzen konnte man sich als interessierter Bürger einfach anmelden. Und die Organisatoren hatten versprochen, wenn es mehr Interesse gibt, als man da Plätze vorgesehen hat, weil die begrenzt waren, dann versucht man nicht per Auslosung, sondern eben so ein bisschen nach den Angaben, die man machen sollte zu seinem Wohnort, zu seinem Bildungsstand und so, eine Vielfalt abzubilden. Diese Regionalkonferenzen hatten die Aufgabe, Themen zu finden oder Themen zu benennen. Was brennt uns unter den Nägeln? Also das wäre jetzt auch, wenn wir es ausgelost hätten, dieses klassische offene Verfahren. Gibt zwar ein grobes Thema, nämlich es geht irgendwie um die Demokratie und natürlich wurden dann die einzelnen Runden auch moderiert, aber es geht grundsätzlich ganz offen darum, sag doch mal, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Das Besondere bei diesen Regionalkonferenzen war, dass eben nicht nur Bürger teilgenommen haben, sondern immer auch Politiker und an den einzelnen Tischgruppen, die von den Organisatoren gebildet wurden, war eben eine Mischung. Also da sollte immer wenigstens ein Politiker sitzen oder zwei und so direkt auch mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Die zweite und entscheidende Stufe ist dann der wirkliche Bürgerrat. Der soll bestehen aus 160 ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, weil man sozusagen genau den Proporz aus Deutschland abbilden will. Also da wurde dann erstmal festgelegt, wie viel Ausgeloste müssten dann aus jedem Bundesland kommen und wie verhält sich das dort mit Großstädten und Kleinstädten und ländlichem Gebiet und so weiter. Und dann hat man eben da ausgelost wiederum, welche Kommunen sollen das sein. Also letztendlich ein sehr aufwendiges Verfahren, um dann 160 Menschen zusammenzubringen, die an zwei Wochenenden im September in Leipzig dann beraten sollen. Man kann jetzt schon sagen, das Verfahren hat natürlich hier ein ganz großes Problem durch diese Selbstselektion. Also weil es eben keine Teilnahmeverpflichtung gibt, dürfte die Bereitschaft für viele Menschen, sich da auf den Weg zu machen, also wenn das auch sehr weit ist, ich eine weite Fahrt habe, dürfte die Bereitschaft gering sein. Und ich weiß aus meiner eigenen Arbeit mit solchen Losgruppen, dass schon eine Übernachtung ganz stark abschreckend wirkt. Also es ist eben nicht, dass alle sagen, juhu, wir fahren in ein Feriencamp oder so, sondern dass, wenn man nicht einfach nachmittags oder abends wieder zurück nach Hause kann, das ist natürlich ist für viele ein Hemmnis, sich darauf einzulassen. Also wir lassen uns überraschen, wie es wird. 160 Bürger möglichst vielfältig ausgelost. Also das heißt, hier haben die Bürger natürlich selber das in der Hand. Wer sagt, ich komme, entspricht genau dem, was das Verfahren will, nämlich ausgelost zu sein und dann zu sagen, ja, ich nehme diese Rolle an. Und wer sich halt da rausnimmt, verzerrt sozusagen das Verfahren. Aber wir werden sehen. Ich glaube ja grundsätzlich, dass eben es gar nicht so wichtig ist, dass alle, wie soll ich sagen, Bevölkerungsgruppen in einer solchen Jury vertreten sind. Viel wichtiger ist, dass die Interessen dieser verschiedenen Bevölkerungsgruppen auf der Input-Seite vorkommen. Und das ist natürlich eine zentrale Aufgabe der Organisatoren, dafür zu sorgen, dass jetzt bei den einzelnen Themen, die benannt werden, alle irgendwie wichtigen Aspekte und Meinungen und so weiter eingespielt werden in das Verfahren. Wir werden das Ganze noch weiter intensiv begleiten und ich werde dann auch darüber berichten. Nach dieser Beratung, die halt an zwei Wochenenden stattfindet, wird es dann eben Ergebnisse geben, die in einem klassischen Bürgergutachten zusammengefasst sind und wir lassen uns überraschen, was die ausgelosten Bürger dann der Politik empfehlen werden, die, so ist eben vorgesehen, am 15. November dann dieses Bürgergutachten in Berlin entgegennimmt. Das wird als ein Tag der Demokratie angekündigt. Das ist also auf der einen Seite dieses große Projekt Bürgerrat Demokratie, der tatsächlich auf überraschend großes mediales Interesse auch stößt, finde ich. Ich war überrascht, dass von der ersten Regionalkonferenz diese Auftaktveranstaltung in Erfurt unter anderem sogar die Tagesschau berichtet hat, die sich sonst für solche, ja, wie soll ich sagen, innovativen Geschichten nicht allzu sehr interessiert. Also da gibt es im Moment ein Interesse. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Lokalberichte. Es ist auch relativ geschickt natürlich durch dieses Auslosungsverfahren. Es sind ja überall irgendwelche Kommunen betroffen und da können dann auch die Regionalzeitungen und Regionalradio und so weiter tätig werden. Von daher wird das Thema im Moment, glaube ich, stärker ins Bewusstsein gerückt und das ist schön und daran müssen wir anknüpfen. Ein anderes Verfahren, das sozusagen den anderen Weg vor allen Dingen auch gegangen ist, nämlich ganz von unten gekommen ist, ist gerade in Berlin im Bezirk Tempelhof-Schöneberg entstanden. Da haben sich vor 3 Jahren ein paar Frauen zusammengetan und gesagt, wir müssen irgendwas zum Schutz der Demokratie tun. Wir sehen, dass der Populismus zunimmt und so weiter. Und haben sich dann eben umgeguckt, was es so gibt. Und ich kürze es ab, sind letztendlich eben bei so einem Verfahren ausgeloste Bürgerversammlungen gelandet. Gespielt über Bande, also nach Österreich und wieder zurück nach Potsdam, direkt neben Berlin. Und dort sitzt eben dann Daniel Oppold, mit dem ich über dieses Verfahren, über das Ganze gesprochen habe. Er ist Wissenschaftler am IASS in Potsdam, also dem Institute for Advanced Sustainability Studies, und ist ein echter Experte, was solche Losverfahren angeht. Ja, das hören wir uns jetzt nochmal an. Und für die nächste Ausgabe spreche ich dann mit den echten Initiatorinnen dieses ganzen Projekts, nämlich den Frauen, die jetzt so eine Gruppe Nur Mut gegründet haben aus Friedenau, einem Ortsteil von Berlin-Tempelhof Schöneberg. Das Gespräch mit Daniel Oppold habe ich bereits am 5. Juli in Potsdam geführt. Es ist also jetzt nicht ganz frisch und kann daher gar nicht auf die ganz aktuellen Dinge eingehen. Heute sitze ich hier mit Daniel Oppold vom IASS in Potsdam, der erste Bürgerinnenräte in Berlin begleitet. Können Sie mir kurz sagen, um was es dabei geht?
Genau, wir sind zurzeit involviert in die erste Durchführung von Bürgerräten in Tempelhof Schöneberg, im Bezirk Tempelhof Schöneberg in Berlin. Wir werden es dort mit einer Adaption eines bereits etablierten Verfahrens zu tun haben, nämlich den Bürgerräten nach dem Vorarlberger Modell.
Österreich heißt
das. In Österreich, genau. Ganz im Westen Österreichs, das kleinste Bundesland dort. Die haben dieses Verfahren entwickelt 2006 und bereits vielfach angewandt auf allen Ebenen, das heißt auf der lokalen Ebene, in Gemeinden, bis hoch zur Landesebene, wo dieses Verfahren sogar sehr weit institutionalisiert ist.
Was können wir uns unter Bürgerräten vorstellen? Sie tauchen bei uns natürlich auf, weil es irgendwas mit Zufallsauswahl zu tun haben muss.
Richtig, richtig. Ja, Bürgerräte, in dem Fall nach dem Vorarlberger Modell, sind ja zu oder setzen sich zusammen aus zufällig ausgewählten Bürgerinnen, die in einer Größenordnung von 10, 15, manchmal auch 20 Leuten zusammenkommen, um sich gemeinsam in einer anderthalb- bis zweitägigen Klausur einer Fragestellung zu widmen und dazu zu arbeiten in einem moderierten Verfahren anhand einer speziellen Moderationstechnik, die Dynamic Facilitation heißt, werden sie in diesem Verfahren begleitet von zwei professionellen Moderatoren. Und das Ganze findet natürlich nicht im luftleeren Raum statt, sondern diese Fragestellung kommt normalerweise immer aus der Politik oder beziehungsweise auch Politik und Verwaltung. Also zum Beispiel auf Gemeindeebene ist es meistens ein Bürgermeister, der so einen Bürgerrat einberuft und eine Fragestellung, die momentan eben von hoher Relevanz ist und großer Wichtigkeit für die Gemeinde, an diesen Bürgerrat gibt, mit dem klaren Auftrag, dass der Bürgerrat die Politik berät. Also es ist ein konsultatives Verfahren.
Ja. Die Initiative ging aber jetzt hier von Bürgerinnen selber aus.
Hier in Berlin gab es nach der Wahl von Donald Trump und den AfD-Höhenflügen hier im Osten eine Gruppe von Bürgerinnen, tatsächlich nur Bürgerinnen, die sich zusammengeschlossen hat und gesagt hat, wir müssen was tun. Wir wollen die Demokratie, wie wir sie täglich erleben, weiterentwickeln und dazu einen Beitrag leisten. Und dann haben sie recherchiert, was es gibt an innovativen Ansätzen. Und sie sind eben relativ schnell über dieses Modell der Bürgerräte in Vorarlberg gestoßen und haben dann gemeinsam mit uns, also sie sind über Umwege bei uns aufgeschlagen mit der Idee, haben wir eine Strategie entwickelt, wie das gelingen kann, dass der Bezirk quasi dieses Modell adaptiert.
Und da es jetzt ja auf dem Weg des Gelingens ist, heißt es, der Bezirk hat das Modell adaptiert.
Genau.
Das heißt, die Politik hat gesagt, oh ja,
die Beratung durch ausgeloste Bürgerinnen und Bürger, die hat uns gerade noch gefehlt.
Genau, so war das. Tatsächlich hat die Bürgerinnengruppe überall offene Türen eingerannt. Sie haben diese Idee vorgestellt, den Fraktionen auf der Bezirksebene, also vor allem bei den Grünen und der SPD sind sie aufgeschlagen. Und dann aber sehr schnell gab es die Möglichkeit, die Idee auch der Bezirksbürgermeisterin direkt vorzustellen. Und genau da wollte die Gruppe hin. Und die Bezirksbürgermeisterin hat gesagt, das ist genau noch ein Element, das ihr eigentlich fehlt. Nicht immer nur mit den organisierten Interessengruppen im Gespräch zu sein, mit den sogenannten üblichen Verdächtigen, sondern mit ganz normalen Bürgern und deren Einschätzung ja, präsent zu haben zu wichtigen Fragestellungen.
Was ist jetzt die wichtige Fragestellung, um die es in der ersten Runde gehen wird? Soll er jetzt schon gleich losgehen?
Genau, es wird jetzt im August schon starten, der erste Bürgerrat. Die Fragestellung wird sein, wie kann die hohe Lebensqualität im Bezirk oder im jeweiligen Stadtteil, in dem der Bürgerrat stattfindet, erhalten werden bzw. gemeinsam weiterentwickelt werden.
Also das heißt, es gibt nicht nur einen Bürgerrat, sondern es gibt in jedem Stadtteil des Bezirks einen eigenen.
Genau, durch diese Zusammenlegung von den Stadtteilen in Berlin eben umfasst der Bezirk Tempelhof-Schöneberg heute 7 Stadtteile. Und die Bezirksbürgermeisterin hat gesagt, wenn wir das hier ausprobieren, dann machen wir es direkt in allen 7 Stadtteilen nacheinander. Und genau das machen wir jetzt und werden eben mit Friedenau anfangen, mit dem Bezirk, aus dem auch die ursprüngliche Initiative kam. Und ja, wir sind sehr gespannt, was die Bürger zu dieser doch sehr offenen Fragestellung an Ideen und an Empfehlungen erarbeiten werden.
Ausgelost der Bürgerrat, muss man nochmal sagen, heißt, es ist ein einmaliges Mandat? Das heißt, man ist einmal nur in diesem Bürgerrat oder ist vorgesehen, dass diese eine Gruppe dann mehrmals tagt oder jährlich zusammenkommt?
Nee, in diesem Vorarlberger Modell ist es tatsächlich so, dass die Bürgerinnen nur im Rahmen dieser Klausur einmalig zusammenkommen. Und dann nochmals zusammenkommen, aber nur um die Ergebnisse den Auftraggebern vorzustellen. Das ist dann auch freiwillig, da müssen die Leute dann nicht zwingend nochmal dabei sein. Aber diejenigen, die wollen, die dürfen das. Und dann ist der Bürgerrat aber auch vorbei.
Und wer sichert dann, dass die Ergebnisse auch irgendwie Relevanz erhalten und nicht einfach nur abgelegt werden mit vielen Dank?
Also was auf jeden Fall immer vorgesehen ist, ist, dass sich nach der Ergebnispräsentation, die öffentlich ist, aus Politik, aus Verwaltung, aber auch aus Verbänden außerhalb von Politik und Verwaltung, sich eine Resonanzgruppe bildet, die gemeinsam dann darüber berät, welche Empfehlungen des Bürgerrates aufgenommen werden können, wo bereits Prozesse laufen, die man mit den Empfehlungen anreichern kann, wo vielleicht auch ganz neue Projekte entstehen können. Und diese Resonanzgruppe gibt ihre Einschätzung dann weiter an die jeweils verantwortlichen Gremien, die dann darüber entscheiden, was tatsächlich geschieht oder auch nicht geschieht. Und die verantwortlichen Gremien, da gehören dann eben, das sind letztendlich die Auftraggeber auch des Bürgerrates und die geben auf jeden Fall eine Rückmeldung. Also meistens geschieht es in einem Brief an die Teilnehmenden des Bürgerrates, der öffentlich ist. Legen sie dar, was aufgegriffen wurde, was nicht aufgegriffen wurde und warum.
Okay, und ist dieses gesamte Verfahren öffentlich oder wird erst am Ende gesagt, was sozusagen hier unter der Glocke passiert ist? Denn wir haben ja sonst die Situation, wenn 7 Bürgerräte nacheinander tagen, dann können ja die Letzten sozusagen immer gucken, was haben die anderen eigentlich schon gemacht. Dann kann man sagen, das ist positiv, weil vielleicht stellen die dann fest, da haben Sachen gefehlt, wenn das schon öffentlich kommuniziert wurde. Ja. Kann aber auch eine Art der Beeinflussung sein. Wie wird das denn organisiert werden? Öffentlich? Also werden Teilergebnisse bekannt gegeben zwischendurch? Können die Bürger sich dann auch einbringen oder aufregen? Oder?
Sicherlich. Genau, also das Einzige, was eigentlich abgeschirmt von der Öffentlichkeit stattfindet, ist die Klausur des Bürgerrates, also diese 1,5 bis 2 Tage. Im Tempelhof Schöneberg werden es 1,5 sein. Die Leute fangen Freitagnachmittag an und arbeiten dann den Samstag über weiter. Das findet außerhalb der Öffentlichkeit statt. Aber direkt im Anschluss, also das jeweilige, die Präsentationsveranstaltung, Bürgercafé genannt, die findet bei den meisten Bürgerräten in Tempelhof Schöneberg nach dem jetzigen Zeitplan direkt am folgenden Mittwoch statt. Und dort wird dann eben bereits ja, verlautbart, mhm, was der Bürgerrat erarbeitet hat. Und die Resonanzgruppe ist dann meistens eher im Verborgenen wieder, muss aber nicht zwingend so sein. Mhm. Aber dann spätestens, wenn die Themen in den verantwortlichen Gremien besprochen werden, ist die Transparenz wieder komplett. Mhm.
Und wer ist jetzt dann bei dieser Klausurtagung dabei? Also die ausgelosten Bürger, 15 bis 20, wenn, genau, ich das richtig höre. Dann haben wir zwei Moderatorinnen. Mhm. Und das war's? Oder gibt es da wie bei den Planungszellen Referenten oder eine Art von Eingabe?
Nee, das war's im Wesentlichen. Es ist möglich, dass noch wissenschaftliche Begleiter im Hintergrund sitzen, die allerdings sich nicht zu Wort melden. Mhm. Genau, es sind nur die Bürgerinnen und eben dieses Moderatorenteam.
Genau, und wenn Sie kurz beschreiben, diese spezielle Methode des Dynamic
Facilitation,
genau dieses. Genau, was ist da das Besondere bei, mhm, bei, das ist ja so eine kreative Form, wie ich bei der Allianz gehört hatte.
Ja, Dynamic Facilitation ist eine wirklich ganz andere Art und Weise zu kommunizieren in diesem Gremium. Es funktioniert so, dass die Teilnehmenden quasi in einem Halbkreis sitzen vor vier Flipcharts und alles, was gesagt wird von den Teilnehmenden, wird durch den Moderator in eines der vier Flipcharts eingeordnet. Mhm. Die Flipcharts sind überschrieben einmal mit Herausforderungen bzw. Problemen. Das zweite Lösungen bzw. Ideen, das dritte Bedenken, mhm, und das vierte sind Fakten bzw. das, was die Leute für gegeben erachten. Und die Diskussion läuft so ab, dass eine Person quasi startet aus der Teilnehmerschaft und dem Moderator oder dem Moderierenden direkt erzählt, was ihre Einschätzung ist. Der Moderator steuert gar nicht zu sehr. Die einzige Steuerung, die er vornimmt, ist immer wieder darauf hinzuwirken, die Leute hauptsächlich in die Ideenrichtung, in die Lösungsrichtung denken zu lassen und zu schauen, welche Lösung, welche Idee schlummert in den Leuten, die raus will in dem, was sie sagen. Während die einzelne Person redet, sind die anderen in der Gruppe quasi gezwungen zuzuhören. Es ist erstmal nicht einfach für die Teilnehmenden, in diesen Modus zu kommen, weil gerade dieses Zuhören, was eigentlich eine der mitwichtigsten demokratischen Fähigkeiten ist, die wir zunehmend zu verlernen scheinen in unserer Zeit, dass das relativ schwierig ist, das erstmal anzunehmen, diesen Modus. Aber das ist spannend, weil es funktioniert dann doch relativ schnell und man kann den Leuten quasi beim Denken zuschauen. Und dieses intensive Zuhören den jeweils Sprechenden führt dazu, dass die Argumente der Leute sich total schärfen. Mhm. Und
aber es findet alles immer in dieser großen Runde.
Genau.
Es gibt nicht die Möglichkeit, dass ich sage, jetzt wollen wir mal kurz unter uns oder ich will mal zu zweit irgendwie eine Sache fertig diskutieren.
Nee. Also es ist tatsächlich deutlich strenger, fast schon eine orthodoxe Methode. Es gibt dann gegen Ende des Verfahrens auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man auch andere Methoden noch nutzt, mhm, wo man in Kleingruppen arbeitet oder wo man die Leute zum Beispiel zu zweit dann auf einen sogenannten Gallery Walk schickt, mhm, um die Flipcharts, die über die Zeit beschrieben wurden, nochmal zu sichten. Aber das ist auch ein ganz spannender Aspekt. Durch diese Moderationsmethode geht nichts verloren. Alles, mhm, was gesagt wird, zumindest das Wesentliche, findet sich eins zu eins auf den Flipcharts wieder. Und das entsteht über diese anderthalb Tage wie ein kleiner Wald von beschriebenen Flipcharts um die Menschen herum, die eigentlich jeden Gedanken wirklich im Raum halten. Und
wird es am Ende nochmal irgendwie zusammengefasst? Also genau. Stell mir vor, wenn wir davon ausgehen, dass wir voneinander auch lernen, mhm, und auf Argumente hören, dann sage ich jetzt am Anfang irgendwas und nach anderthalb Tagen finde ich die Idee gar nicht mehr so dolle, weil was anderes viel besser ist.
Genau. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was geschehen kann. Es kann zu sogenannten Durchbruchsmomenten kommen, wo man entweder explizit oder implizit spürt in der Gruppe, da ist jetzt gerade eine Idee entstanden, die ist nicht nur Ausgeburt eines Einzelnen, sondern aus dem ganzen Prozess entstanden. Und diese sogenannten Durchbruchsmomente oder Inhalte, die sind auf jeden Fall immer Bestandteil der Empfehlung, die am Schluss weiter kommuniziert werden. Aber man kann aus den beschriebenen Flipcharts auch ganz viel rausholen, was gerade die Ideen angeht. Und dieses Zusammenfügen kann am Ende dieser Sessions sehr gut funktionieren, eben mit kleinen Gruppen, die sich dann die Frage stellen, zum Beispiel, welche Essenzen haben wir wahrgenommen? Was waren die großen Storylines, die sich durch die gesamte Diskussion gespannt haben, die wir eben darstellen können, und welche Empfehlungen folgen daraus für die Auftraggeber und für die Ausgangsfrage?
Und das formulieren die Bürger schon selber aus oder machen die Moderatoren hinterher eine Art Gutachten, wie wir das bei den Planungszellen haben?
Nee.
Die Politik kriegt die Flipcharts.
Die Flipcharts nicht, aber die Bürger legen selbst fest, was am Schluss letztendlich in der Ergebnis-PowerPoint-Präsentation landet.
Wie wird darüber abgestimmt oder pendelt man das aus?
Also abgestimmt wird nach Möglichkeiten nicht, sondern also es ist auch nicht zwingend notwendig, dass Konsense am Schluss stehen. Es ist natürlich schön, die Konsense einerseits als Empfehlung zu listen, aber genauso kann man auch die Dissense listen, und das sind eben auch sehr wichtige Empfehlungen. Also das kommt ganz auf die Qualität, auf die Inhalte an, welche Form die Ergebnisse am Schluss annehmen.
Also das Dynamische an diesem Format ist, dass die Moderatoren relativ flexibel reagieren müssen, je nachdem, wie der Diskussionsstand ist, die Entwicklung, oder?
Nee, das Dynamische an dem Format ist tatsächlich das, was in den Köpfen der Teilnehmenden vorgeht. Das ganze Setting ist relativ statisch, würde ich jetzt mal behaupten. Und vor allem die Moderierenden sind in einer Rolle, die ganz wenig Macht nur ausübt. Also die Moderierenden sind eigentlich nur dazu da, den Leuten diesen Raum zu halten, dass sie ihre eigenen Argumente, ihre eigenen Gedanken entwickeln können.
Gibt es denn dann auch ein striktes Verfahren, dass immer einer nach dem anderen redet?
Das kann man machen, man kann das aber auch bedarfsorientiert machen. Also wenn einer eine lange Zeit geredet hat und man spürt, zwei Plätze weiter ist jemand, den hältst fast nicht mehr auf seinem Sitz, dann nimmt man den. Aber,
weil das ist ja sonst so eine typische wichtige Aufgabe der Moderation. Genau. Wenn wir 15 bis 20 haben, dann haben wir da immer 3-4 Vielredner und Leute, die mehr zuhören.
Genau.
Die aber vielleicht auch was zu sagen haben. Ja.
Das ist ganz spannend. Auch hier legen meistens die los, die ganz viel zu sagen haben. Und aber genau, dadurch, dass man die einmal abladen lässt, ist es dann gar nicht so, dass die permanent dann den Tag oder die Tage dominieren. Natürlich achten die Moderatoren darauf, dass über die Zeit alle Leute mindestens einmal zu Wort kommen. Und also es ist natürlich auch eine wichtige Funktion der Moderation, gerade die Leute zum Mitmachen aufzufordern, die eben auch über längere Zeit in der denkenden Haltung oder in der zuhörenden Haltung verharren.
Sie haben ja selber diese Methode in Vorarlberg kennengelernt und, wie Sie mir erzählt haben, auch beforscht. Können Sie sagen, was Vor- und Nachteile gegenüber dem Altmodell der Planungszelle?
Bei der Planungszelle, wenn ich richtig informiert bin, nutzt man quasi eine offene Form der Moderation.
Nee, oder? Es gibt gar keine Moderation. Es gibt immer nur Kleingruppen, fünf Leuten, die mit einer Teilaufgabe für anderthalb Stunden oder eine Stunde so in Beratung geschickt werden und wo niemand dabei ist vom Team. Also die kommen mit irgendeinem Ergebnis wieder und man weiß nicht, was da passiert ist.
Ja. Also ich meine, man hat quasi eine stärkere Kontrolle über diesen Prozess. Also über die Qualität dieses Prozesses, die deliberative Qualität, wenn man so will. Und ich denke, bei der Planungszelle in diesen Kleingruppen hat man sicher die üblichen Effekte, die gut beforscht sind, dass eben die eloquenteren Leute, die erfahreneren Leute, die Leute mit mehr Wissen, die männlichen Menschen eher dann auch die moderierende Rolle dort übernehmen, beziehungsweise nicht nur die moderierende, sondern auch die Machtrolle. Also es kann unterschiedliche Ausgestaltungsformen annehmen. Derjenige, der zum Beispiel dokumentiert, hat große Macht über so einen Gruppenprozess. Aber auch ja, diejenigen, die die Themen setzen, diejenigen, die die Agenda setzen, haben große Macht. Das Ganze passiert hier innerhalb dieser Dynamic Facilitation Sessions eben nicht durch die klare Rahmensetzung.
Das Verfahren ist aber dann schon innovativ, kann man sagen. Das wird nicht regelmäßig in deutschen Beteiligungsverfahren benutzt, oder?
Also ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum ist es schon relativ etabliert. Es gab schon, also allein in Vorarlberg schon über 40 Anwendungen über die Jahre. In Baden-Württemberg werden Bürgerräte mittlerweile regelmäßig genutzt. Auch in Südtirol, in der Schweiz gab es schon Anwendungen. Ja, also es etabliert sich langsam, aber...
Ja, wird das der Benchmark für Bürgerräte jetzt, oder? Klar, ist es noch offen, ist das wissenschaftlich noch nicht entschieden.
Nee. Ich glaube, das Schöne bei der Entwicklung rund um dialogorientierte Bürgerbeteiligung ist ja die Vielfalt. Mhm. Und ich halte diese Vielfalt für unglaublich wichtig, um eben kontextspezifisch das richtige Format zu finden. Und ich will gar nicht sagen, dass dort, wo ein Bürgerrat nach dem Vorarlberger-Modell eingesetzt ist, nicht ein anderes Modell auch zu ähnlichen oder zu vielleicht auch zu den gleichen Ergebnissen führen könnte. Da gibt es natürlich wenig Fälle, in denen man das 1:1 vergleichen kann. Aber was eben speziell ist an diesen Bürgerräten nach dem Vorarlberger-Modell, ist tatsächlich diese hohe Vergleichbarkeit des Gesamtprozessdesigns und auch des Mikroprozessdesigns, also dessen, was in der Gruppe passiert. Ja, für einen Politikwissenschaftler wie mich natürlich hochspannend.
Okay. Das Ganze ist jetzt ja erstmal ein Modellprojekt, denke ich. Also das heißt, im Moment gehen wir davon aus, es finden diese 7 Bürgerräte statt. Ob danach nochmal was kommt, hängt von den Ergebnissen ab, hängt von Finanzierung ab, hängt von vielen Sachen wahrscheinlich ab.
Ja, hauptsächlich von der Finanzierung. Also, dass dieses Modellprojekt jetzt überhaupt starten konnte, ist der Tatsache geschuldet, dass es einer Projektgruppe, die sich eben aus diesen Bürgerinnen aus Friedenau, der Bezirksbürgermeisterin und Verantwortlichen in der Verwaltung zusammensetzt und ja, Leuten aus den Fraktionen der SPD und der Grünen, dass es denen gelungen ist, im Herbst letzten Jahres einen Antrag zu schreiben auf ein Förderprogramm der Stadt Berlin, und die fördern eben dieses Jahr nur 2 Modellprojekte Bürgerbeteiligung, und die Bürgerinnenräte in Tempelhof-Schöneberg haben eben als eines davon den Zuschlag bekommen. Und dadurch ist die Finanzierung jetzt gesichert bis März nächsten Jahres. Aber was danach passiert, steht noch in den Sternen. Auch ja, inwiefern Finanzen freigemacht werden können für mögliche Ideen, die innerhalb der Verfahren rauskommen. Auch da gibt es noch viel zu arbeiten für die Verantwortlichen vor Ort.
Ja, das glaube ich. Aber an den Ergebnissen sind ja sicherlich auch die anderen Bezirke interessiert oder vielleicht auch über Berlin hinaus. Gehörte das mit irgendwie zum Förderkriterium? Gibt es irgendeine Art, dass man sagt, die Ergebnisse müssen aber auch hinterher so transparent gemacht werden, dass sich andere damit beschäftigen können, ob das Modell für sie auch relevant wäre?
Ja, sicher. Also das ist natürlich eine große Aufgabe dann auch für den Bezirk, diese Sache ordentlich zu dokumentieren. Das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar mit Bestandteil gewesen für die also Auswahlkriterium. Und ja, wir bekommen überall signalisiert, auch von den anderen Bezirken, aber vor allem auch von der Stadt Berlin, dass sie sehr interessiert sind am Verlauf dieses Modells, weil es wirklich für die Gegend hier, gerade für die Stadt Berlin, wirklich innovativ ist. Und wenn ich die Diskurse verfolge in Berlin, auf der Stadtebene, dann hört man schon, gerade wenn es so um so Themen geht wie Tempelhofer Feld und andere große Streitthemen, dass da vielleicht ja zufallsbasierte Beteiligungsverfahren vielleicht auch in Form dieser Bürgerräte wirklich ein Lösungsweg sein könnten, ein Prozessbaustein, der noch fehlt.
Ich wollte gerade sagen, denn das Thema, mit dem Sie sich jetzt dann da zunächst beschäftigen, das ist ja, klingt ja erstmal sehr unverfänglich. Ne? Genau. Das klingt recht brav, da kann jeder sich einbringen. Es klingt nicht danach, dass wir ein Thema haben, wo die Politik sich nicht einig wird, wo wirklich die Fronten hart sind, wo man sagt, so jetzt wollen wir mal die ausgelosten Bürger stellvertretend beraten lassen.
Also die Fragestellung, die jetzt hier gewählt wurde, ist tatsächlich eine sehr offene, ganz bewusst auch eine sehr offene, dass wirklich letztendlich die Teilnehmenden selbst auch entscheiden können, was brennt ihnen unter den Nägeln, was möchten sie einbringen. Das ist genau gewünschte Zielsetzung gewesen von Seiten der Bezirksbürgermeisterin. Bürgerräte kann man aber auch sehr wohl für ganz konkrete Fragestellungen nutzen. Also in Vorarlberg wurde zum Beispiel auch schon zu Bauprojekten wurden schon Bürgerräte abgehalten. Da ist es nur immer wichtig, dass man den Bürgerrat dann in der richtigen Phase macht. Mhm. Also es funktioniert am besten in der ganz frühen Phase, wo noch wenige Entscheidungen getroffen sind, also wenig Leitplanken bereits stehen. Dann kann so ein Bürgerrat ein hochkreatives Element sein. In so einem
Wobei man dazu sagen muss, also im österreichischen Vorarlberg ist das inzwischen in der Verfassung verankert. Das heißt, ich meine, 1000 Bürgerunterschriften reichen schon, um zu sagen, wir wollen jetzt einen solchen Bürgerrat. So eins der Themen war da jetzt Landwirtschaft. So, damit kann man das erzwingen. Man kann zwar nicht erzwingen, dass ein Ergebnis hinterher irgendwie umgesetzt wird, aber man kann erzwingen, wir wollen, dass ihr Bürger auslost, also dass die Politik oder die Verwaltung das initiiert und durchführt, sodass wenigstens eine Meinungsbildung möglich ist. Ne?
Richtig, ja. So. Ja, die Vorarlberger sind da wirklich, nachdem sie einige Jahre lang mit den Bürgerräten experimentiert haben, den nächsten Schritt gegangen. Ist total vorbildhaft. Sie haben tatsächlich sogar die Verfassung geändert, um Bürgerräte jetzt abzuhalten. Auch aus der Bürgerschaft initiiert. Also die meisten werden nach wie vor von oben quasi initiiert, oder das heißt von oben aus der Politik. Mhm. Aber es ist jetzt eben mit nur 1000 Unterschriften möglich, ein Thema zu setzen. Und ja, das erste hat jetzt zum ersten Mal stattgefunden. Ich glaube, 2016 war der Bürgerrat oder 2017 zum Thema Grund und Boden. Das ist in Vorarlberg das umstrittenste Thema. Kleines Bundesland, viele Berge, viele Menschen und die konkurrierenden Interessen von Tourismus, von Einzelpersonen. Und der Bürgerrat hat gezeigt, dass es ein Instrument sein kann, um eben gesamtgesellschaftliche Diskurse wirklich zu setzen, auch und auch den nächsten Schritt in diesen Diskursen zu machen. Also Themen endlich besprechbar zu machen und in den Vordergrund zu rücken, die sonst gerne hinter verschlossenen Türen
ausgeführt werden. Meine Hoffnung wäre, aber damit kommen wir auch jetzt gleich schon zum wissenschaftlichen Aspekt, meine Hoffnung ist ja immer, diese Themen Verhandlungen zu demokratisieren auch. Also wenn ich mir angucke, das Stichwort, das hier mal kurz aufpoppte, nämlich die Eigentumsfrage und Enteignung und so weiter, die ich ja hochspannend finde aus verschiedenen Gründen, die wird natürlich bei uns jetzt medial dominiert von einzelnen Persönlichkeiten, die, egal wo sie stehen, doch alle viel dichter beisammen sind, als die Gesamtbevölkerung divers ist. Genau. Und dementsprechend verlaufen natürlich dann auch Diskussionen. Also jeder Chefredakteur hat irgendwo Eigentum, sage ich jetzt mal so, oder ist Vermieter und solche Geschichten. Er hat einfach auch Eigeninteressen.
Sicher.
Und wird deswegen oder hat deswegen möglicherweise Probleme, ganz offen an diese Fragestellung heranzugehen. Und meiner Ansicht nach ist eben so eine Chance, wenn wir es mit ausgelosten Bürgern zu tun haben, diese Vielfalt mal einzubringen. Und wenn wir dann auch noch bisschen vielleicht befördern, dass die spannenden Fragen gestellt werden, dass nicht jeder nur das sagt, was er sowieso schon immer denkt, dann sind wir bei Meinungsbefragungen oder Umfragen, ne? Sondern dass man sich mit einer Frage beschäftigt. Also zum Beispiel, kann es eigentlich sein, dass nur weil ich Geld habe, ich beliebig viel Eigentum besitzen darf an Grund und Boden, der vielleicht ursprünglich mal allen gehört hat? Mhm. Geht das? Und so, wenn wir das mal dann in aller Konsequenz bedenken, dann kommt ja möglicherweise was ganz anderes raus, als wenn wir eine Talkshow hören, wo das übliche rechts, links und gegeneinander kommt. Okay. Und man ist, wenn wir ehrlich sind, hinterher meistens so schlau wie vorher, ne?
Ja, also so zufallsbasierte Gremien können total zu einer Versachlichung von solchen Debatten auch beitragen. Und eben, ja, da sind wir dann eher, wenn es um Beispiele geht, eher bei den Citizens Assemblies zum Beispiel. Gerade in Irland wurden die ja ziemlich intensiv genutzt in der jüngsten Vergangenheit. Und dort kann man ganz klar belegen, auch wie der Effekt war auf den Diskurs in den Medien und in der Öffentlichkeit, dass die Medien auf einmal andere Geschichten erzählen konnten. Also nicht nur die Geschichten der Abtreibungsgegner gegen die Pro-Lifer,
Nein, die Zeit hat begeistert erzählen können, wie der Schwulenhasser zum Schwulenfreund wurde. Ja, und das ist das Erweckungserlebnis, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich inzwischen getroffen habe.
Ja, genau.
Also die neuen biblischen Geschichten.
Tatsächlich total faszinierend, wie dieses eine Zeitdossier Gedanken beflügelt hat. Und das ist total gut nachzuvollziehen im irischen Diskurs, dass auf einmal über diesen Prozess berichtet werden konnte. Und dadurch diese ganzen schrillen Töne, die sonst immer die Medienlogik bedienen, ja, tatsächlich übertönt werden konnten. Und ich glaube, genau da müssen wir hin.
Sie arbeiten beim, und wir sitzen jetzt gerade hier beim IASS. Können Sie uns das sagen, was es mit dieser wissenschaftlichen Institution auf sich hat, die jetzt ja irgendwie diese Bürgerräte berät oder und die gleichzeitig sagt, ja, als Politikwissenschaftler bin ich da interessiert, die auch forscht zur Bürgerbeteiligung?
Ja, hier am IISS machen wir transformative Nachhaltigkeitsforschung und es ist nicht ganz so trivial, von Nachhaltigkeitsforschung hin zu Politikwissenschaft oder auch zu Fragen rund um demokratische Innovationen zu kommen, zu denen ich eben hauptsächlich arbeite, mit einigen Kollegen hier am Haus. Aber die Geschichte ist eben die, dass wir als Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung ja ein anderes Wissenschaftsverständnis prägen wollen. Und uns geht es darum, eben ja nicht ja Grundlagenforschung zu betreiben oder Forschung zu betreiben, darüber Studien anzufertigen und diese dann zu überreichen an diejenigen, die verantwortlich sind für Entscheidungen, für Umsetzung, für tatsächliches Handeln und denen dann viel Glück dabei zu wünschen, sondern wir wollen in diese Phase der Aktion reinwirken mit unserer Forschung und umgekehrt auch unseren Forschungsprozess öffnen für Menschen aus der Praxis, für andere Wissensformen auch. Also nicht nur andere wissenschaftliche Disziplinen einbinden, sondern auch lokales Wissen, Erfahrungswissen in unsere Forschungsprozesse integrieren. Und jetzt geht es uns ja, in Bezug auf die Demokratie sind wir eben davon überzeugt, oder ja, das ist auch empirisch, glaube ich, ganz gut belegt mittlerweile, wenn man sich anschaut, wie viele Lösungsideen, konkrete Ideen rund um Nachhaltigkeitsproblematiken eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten unterwegs sind. Aber wir sehen keine Handlungen, wir sehen wenig und nur sehr schleppend Veränderungen. Und da, bei den Veränderungen weiß man auch nicht immer, ob es in die richtige Richtung geht, Stichwort Elektromobilität. Mhm. Und wir glauben, dass tatsächlich die gesellschaftliche Kapazität erst geschaffen werden muss, dass wir gute Entscheidungen treffen können, um ja Entwicklungen hin zu nachhaltigeren Gesellschaften zu vollziehen. Und da kommt eben unser Entscheidungsfindungsmechanismus in den Blick. Das ist eben die Demokratie. Und wir sind total überzeugt davon, dass sich die Demokratie, wie wir sie heute kennen, auch weiterentwickeln muss, um ja diese Entscheidungskompetenz, die eben über Legislaturperioden hinausdenkt, die langfristige Aspekte beinhaltet, die Zukunftsthemen beinhaltet, dass wir das erst weiterentwickeln können. Mhm. Und wir sind total überzeugt davon, dass dialogorientierte Beteiligungsformate unter anderem eben über die Zufallsauswahl innovative Elemente sein können, um das zu leisten.
Ich bin ja nun kein Politikwissenschaftler, aber ich habe den Eindruck, dass die deutsche Politikwissenschaft da extrem träge ist, was das angeht, und sehr wenig offen für Innovationen. Ich habe das auch so mit vielen Gesprächen und Anfragen schon probiert. Sie sind ja vom Fach. Kann es daran liegen, dass einfach viel zu viel Theorie produziert wird und zu wenig Empirie? Also ich habe manchmal den Eindruck, wenn es um irgendwelche Vorschläge geht, dann kramt man lieber nach und sagt, aber 1957 hat das Bundesverfassungsgericht doch schon mal geschrieben, als zu überlegen, macht das irgendwie aktuell irgendwie Sinn oder macht das keinen Sinn? Und können wir das nicht mal, das ist ja meine Werbung, immer wenn es um Zufallsbürger geht, nicht einfach mal ausprobieren irgendwo und beforschen und gucken, was kommt dabei raus, und dann sind wir doch vielleicht einen Schritt weiter, als wenn wir vorher schon theoretisch argumentieren, warum das nicht gut ist.
Naja, ich meine, es kommt immer darauf an, wie sind die Leute sozialisiert, ja, und die Wissenschaft, gerade die Politikwissenschaft, hat in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall ganz stark auch so den Drang verspürt, sich zu von Naturwissenschaftlichen. Und dadurch hat sie eigentlich in vielen Bereichen auch so ein bisschen eingebüßt, was ihre gesellschaftliche Aktualität angeht, was ihren transformativen Charakter auch angeht. Und aber ich will da gar nicht sagen, dass es da nicht oder dass das eine Krankheit ist, die gesamte Politikwissenschaft oder die Demokratietheorie befällt, weil es gibt total viele Menschen, die genau das machen und sehr pragmatisch, aktionsforschungsorientiert auch Dinge einfach ausprobieren. Und dass dahinter dann im Idealfall theoretische Überlegungen stehen, das ist notwendig, damit man es noch als Wissenschaft zählen lassen kann. Aber nicht umsonst landen total viele Menschen, die Politikwissenschaften und andere Formen von Sozialwissenschaften studieren, eben im Aktionismus oder in den Sphären unserer Gesellschaft, wo tatsächlich Veränderungen bewirkt werden. Mhm. Und ja, ich meine, die akademische Politikwissenschaft zu geißeln, ich weiß nicht, ob das irgendwo hinführt. Ich meine, das ist ein Stück weit ihre Rolle und kommt dann auch immer darauf an, wo die Schwerpunkte dort gesetzt sind. Ich hoffe, dass wir hier ein Stück weit eine Ausnahme machen können.
Gut, wir sind ja schon so weit übereingekommen, dass wir im Gespräch bleiben und ich interessiere mich sehr für diese Bürgerräte. Ich hoffe, oder ich würde mir jetzt wünschen, sozusagen als Abschluss, dass wir nach diesen 7 Bürgerräten nochmal sprechen können und dann so, ja,
unbedingt
einen Blick zurückwerfen, wie es war und gucken auch, wie die Resonanz war und was das vielleicht für andere bedeuten könnte.
Total gerne. Ja, gerne auch begleitend, wenn es möglich ist. Es wird sicherlich auch interessant sein, die Entwicklung zu sehen.
Wir machen dann so Exit-Polls, ja, also wenn die dann aus der Klausur rauskommen, dann. Zum Beispiel. Erste Eindrücke. Wie war's?
Nee, wir hoffen,
können Sie schon was sagen?
Nee, wir hoffen auf jeden Fall, dass das Verfahren sich auch über die Zeit weiterentwickelt, also über die einzelnen Bürgerräte hinweg und dadurch eben die Passgenauigkeit für die Bedarfe des Bezirks geschärft werden.
Ja. Gut, dann sage ich herzlichen Dank, Herr Ockwold, dass wir heute sprechen konnten über die Bürgerräte in Berlin-Tempelhof-Schöneberg.
Gerne, Dankeschön.
Gut.
Das war es dann für heute. Wie gesagt, in der nächsten Ausgabe gibt es ergänzend zu diesem Berliner Modell ein Gespräch mit den Initiatorinnen des Ganzen. Und ich danke wie immer für Ihr Interesse und sage sonst Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Timo Rieck.